Also ich habe leider ja nicht so gute Erfahrungen gemacht, aber das bedeutet nicht, dass es ein iranisches Problem ist, weißt du? Oder dass es ein Problem ist von rassifizierten Menschen. Das ist ein Problem in der kompletten Gesellschaft, auf der ganzen Welt, überall auf der Welt gibt es Queerfeindlichkeit.
Zuflucht. Perspektiven zu Migration und Zusammenhalt.
Herzlich willkommen zur 6. Folge von Zuflucht, dem Podcast vom Cohero Magazin zu Perspektiven zu Migration und Zusammenhalt. Hallo Jonas.
Hallo Sarah.
Heute sprechen wir über ein Thema, was schon ganz schön lange auf unserer Liste steht. Und zwar geht es um Queerness im Kontext von Migration und Flucht. Ja, das Thema ist eigentlich, finde ich, wenn man sich so unsere Folgen anschaut, schon überfällig fast, ja. Weil wir ja den Anspruch schon haben, auch intersektional an unsere Themen ranzugehen und zu schauen, wie eben Mehrfachdiskriminierung sich auch auswirkt, gerade auf Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte. Und deswegen würde ich sagen, wird es langsam Zeit,
auf jeden Fall,
dass wir darüber sprechen. Und vielleicht vorab noch der kurze Hinweis, falls ihr euch für das Thema interessiert oder auch generell nochmal nachlesen wollt, was wir so hier besprechen, dann abonniert am besten unseren Newsletter. Da findet ihr nämlich alle 6 Wochen auch zusammengefasst alles Wichtige zu dem Thema mit Link zur Podcast-Folge, aber auch zu vielen weiteren hilfreichen und einordnenden Artikeln, die AutorInnen aus unserer Community geschrieben haben. So, aber jetzt können wir mal reinstarten und vielleicht erstmal mit so ein bisschen Begrifflichkeiten anfangen.
Genau, das ist bei diesem Thema, glaube ich, ganz gut, dass man da also on the same page ist mit allen unseren ZuhörerInnen natürlich auch. Genau, als queer bezeichnen sich Menschen, die sich nicht sozusagen mit traditionellen Geschlechts- oder Sexualitätsverständnissen identifizieren. Meistens sind damit LSBTI-Personen gemeint, also Menschen, die lesbisch, schwul, bisexuell, trans oder inter sind und sich also nicht als heterosexuell oder cisgeschlechtlich identifizieren.
Genau, wir benutzen jetzt in der Folge auch LSBTIQ, LGBTQ, queer und meinen damit aber, also benutzen die eigentlich relativ gleichbedeutend.
Genau.
Falls es nicht der Fall ist, dann unterscheiden wir dann natürlich nochmal.
Es hängt so ein bisschen auch davon ab, was unsere GesprächspartnerInnen auch benutzen, genau, in ihrer Arbeit oder in ihrer Art, wie sie sich mit dem Thema auseinandersetzen vielleicht.
Genau, es ist nämlich auf jeden Fall eine Selbstbezeichnung und somit schauen wir da halt eben auch darauf, dass jeder so ein bisschen gucken kann,
genau,
was passt. Und Fakt ist nämlich, wir leben in einer sehr heteronormativen und binären Welt, also in einer Welt, in der Heterosexualität und eine Geschlechterbinarität zwischen Mann und Frau sehr stark vorherrscht und auch gesellschaftliche Strukturen, ja, vorherrscht. Das sieht man ja auch an Debatten, die immer noch geführt werden, zum Beispiel zum Selbstbestimmungsgesetz oder eben auch zur Ehe für alle, die ja auch noch gar nicht so lange in Deutschland gilt. Und alle Menschen, die eben dort rausfallen aus dieser heteronormativen, binären Welt, die sind eben häufig von Diskriminierung bis hin zu einer Kriminalisierung und auch Verfolgung betroffen.
Und da zeigt sich irgendwie schon die Tragweite dieses Themas, weil es einerseits natürlich wahnsinnig persönlich und individuell ist, aber eben auf der anderen Seite auch sehr politisch und irgendwie sozusagen auf größere Gruppen in unseren Gesellschaften bezogen. Die geschlechtliche und sexuelle Identität sind nämlich auch Gründe für Flucht für viele Menschen. Dass sie allerdings auch als Grund für Asyl anerkannt werden, das ist sehr häufig mit sehr, sehr großen Hürden und vielen Hindernissen verbunden, sowohl formal juristisch als auch eben einfach auf zivilgesellschaftlicher Ebene.
Und genau diese Bereiche, die schauen wir uns in dieser Folge an. Also einerseits die Situation von Menschen, die in Deutschland Asyl suchen, aber auch von Menschen mit Migrationsgeschichte, die sich als queer identifizieren. Und dafür haben wir wieder spannende Menschen zu Gast.
Du, Sarah, hast mit Elna Sarabaksh, einer queeren Künstlerin, Dichterin und Aktivistin, gesprochen, die vor kurzem auch bei uns hier in der Cohero-Redaktion eine Lesung abgehalten und veranstaltet hat. Darauf freue ich mich schon wirklich sehr, muss ich sagen, weil ich war auch bei der Lesung und das war irgendwie ein sehr besonderer Abend und hat sehr viele neue Perspektiven geöffnet. Daran erinnere ich mich noch. Ich selber habe mit Lilith Rasa und Ina Wolf vom Projekt Queer Refugees gesprochen. Und unsere Kollegin Valeria hat Hahn Karisi vom Magnus-Hirschfeld-Zentrum Hamburg interviewt. Das ist eine Beratungsstelle für queere Menschen.
Genau, wir starten jetzt rein, indem wir uns erstmal ein bisschen anschauen, wie die Lage denn für queere Geflüchtete aussieht. In Deutschland ist die Verfolgung aufgrund der Sexualität oder geschlechtlichen Identität auch ein Asylgrund, obwohl in der Flüchtlingskonvention davon jetzt nicht explizit die Rede ist. Also Betroffene werden als eine soziale Gruppe verstanden, die Verfolgung erleben. Im Vergleich zu zum Beispiel Rasse oder Religion wird es aber eben nicht so festgeschrieben. Und Jonas, du übernimmst ja heute die Einordnung so ein bisschen in dieses Thema, weil Anna die Folge leider nicht dabei sein kann. Mit wem hast du denn gesprochen?
Ja, liebe Grüße an Anna nochmal an dieser Stelle. Ich habe für diese Folge, wie eben schon gesagt, mit Lilith Rasa und mit Ina Wolf, beide vom Projekt Fluchtgrund Queer, Queer Refugees gesprochen. Die beiden arbeiten dort gemeinsam. Das Projekt bietet so vor allem Beratung und Hilfestellung für LGBTIQ+ Geflüchtete in Deutschland. Genau, kurzer Hinweis, bevor wir jetzt deren O-Töne hören, die nutzen in ihrer Arbeit so den Begriff oder den Term LSBTI. Genau, nur dass da alle mit im Bilde sind. Am besten stellen sich die beiden einfach mal selber kurz vor.
Ich heiße Lilith Rasa. Ich bin Queer-Aktivistin für das Thema queere Geflüchteten in Deutschland. Und ich bin auch eine Kuratorin für zwei sehr kleine Broschüren und einmal ein Buch. Dann habe ich auch unterschiedliche ehrenamtliche Tätigkeiten, zum Beispiel bei Queeres Netzwerk NRW und bei Sofra Queer Migrants e.V. bin ich Vorstand. Und meine Hauptarbeit ist eigentlich bei Fluchtgrund Queer, Queer Refugees Deutschland. Das ist ein Projekt vom LSVD und gefördert durch die Integrationsbeauftragten der Bundesregierung.
Also ich bin die Ina, ich bin seit 4,5 Jahren die Kollegin von Lilith Rasa und arbeite hier auch als Fachreferentin und habe vorher 2 Jahre für junge Geflüchtete im Jugendzentrum Anyway gearbeitet. Das ist ein schwules, bisches Zentrum. Ich habe da so Aufbauarbeit gemacht, Empowerment, solche Geschichten, aber auch viel Beratung. Und noch davor habe ich die Rainbow Refugees Köln eigentlich gegründet. Das war meine Idee. Und später kam es Ibrahim zu mir, Ibrahim Willeke, und hat gesagt, wir wollen zusammen kochen, lass uns das Sofra machen. Und dann haben wir das auch gegründet und angefangen. Und das ist jetzt mittlerweile die Rainbow Refugees, wo Lilith auch im Vorstand ist, eine Migranten-Selbstorganisation, was ich super finde. Vor 2015 habe ich relativ wenig damit zu tun gehabt. Ich habe ein paar Fachartikel geschrieben für die ganzen schwul-lesbischen Zeitungen, weil das schon absehbar war 2014, dass das Problem wird und ist auch für LSBTI-Geflüchtete. Und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht.
Und worüber habt ihr konkret gesprochen?
Also zuerst mal haben wir geklärt, warum LSBTI-Geflüchtete innerhalb der Gruppe der Menschen mit Fluchtgeschichte oder Migrationsgeschichte sozusagen einen gesonderten Schutzbedarf haben. Laut Lesben- und Schwulenverband ist Homosexualität in 69 Ländern strafbar und in 11 Ländern droht den Menschen sogar die Todesstrafe. 13 Staaten verfolgen Transmenschen explizit und in mindestens 37 Staaten werden sie faktisch kriminalisiert. Also man sieht, das ist ein sehr, 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 sehr gravierendes Thema.
Also wenn wir von Flucht reden, dann reden wir von Menschen, die nach Deutschland kommen, weil sie in ihren Heimatländern Diskriminierung erfahren haben. Und wenn sie nach Deutschland kommen, dann sind sie nicht von Diskriminierung befreit, sondern sie sind immer noch in Gefahr, weiterhin diskriminiert zu werden. Anhand geschlechtlicher Identitäten wie trans oder inter oder nicht-binär und auch sexuelle Orientierung wie lesbisch, schwul, bisexuell oder pansexuell zu sein, das kann für die Menschen und vor allem, wenn man geflüchtet ist und mit anderen geflüchteten Menschen zusammenlebt, dann kann es auch für den diskriminierend sein.
Und wie äußert sich diese Diskriminierung gegenüber LSBTI-Geflüchteten konkret?
Dazu hören wir gleich auch nochmal Ina. Wichtig war da vor allem, dass diese Diskriminierung halt auch systemisch bedingt ist. Also so entsteht nicht spontan oder sowas, sondern eben aus so einer Systematik heraus, wenn zum Beispiel die EU-Aufnahmerichtlinie von EU-Staaten wie zum Beispiel Deutschland nicht angemessen oder ausreichend umgesetzt wird. Diese EU-Aufnahmerichtlinie macht es nämlich eigentlich, gibt den Mitgliedstaaten sozusagen als Aufgabe, besonders schutzbedürftige Flüchtlinge zu identifizieren und dann angemessen zu versorgen. Vor allem geht es dabei, um so Schutz des Familienlebens, aber eben auch um Geschlechts- und altersspezifische Aspekte, die müssen auch berücksichtigt werden. Und auch explizit Maßnahmen bezüglich Übergriffen oder drohenden Übergriffen und geschlechtsbezogener Gewalt, die ergriffen werden müssen, laut Artikel 18 Absatz 2 bis 4 dieser Richtlinie.
Ja, ich erinnere mich, glaube ich, auch daran. Wir haben darüber in der Zufluchtfolge über Behinderung und Flucht gesprochen, also dass dieser gesonderte Schutzbedarf oft eben nicht genug berücksichtigt wird, auch dort und anscheinend ja auch dann in diesem Fall nicht so
genau.
sehr.
Genau, es wiederholt sich.
Das auch nochmal gesagt, diese ganze Gewalt ist eigentlich auch institutionell und die zieht sich eigentlich von Anfang an auch durch. Na, also wenn die schon eigentlich müssten, diese LSBTI-Menschen besser identifiziert werden, dazu hat sich Deutschland verpflichtet, das passiert aber nicht. Also die Aufnahmerichtlinie der EU setzt Deutschland de facto nicht um. Und das darunter leiden natürlich auch andere schutzbedürftige Gruppen, nicht nur die LSBTI-Geflüchteten. Und es gibt einfach nach wie vor keine systematische Erkennung dieses Schutzbedarfs.
Ja, Ina hat jetzt eben schon das Wort Gewalt verwendet, institutionalisierte Gewalt.
Ja, über welche Form der Gewalt reden wir da und wie kommt es zu dieser Gewalt? Habt ihr darüber geredet?
Ja, das hat dann wiederum Lilith sehr detailliert beschrieben, was damit gemeint ist.
Also Diskriminierung, die äußert sich in unterschiedlichen Art und Weise. Zum Beispiel in einem Flüchtlingsheim oder in einem Unterkunft, wo sehr viele Geflüchtete aus unterschiedlichen Ländern wohnen. Wir haben Wohnraumprobleme in Deutschland. Wir haben auch Wohnraumprobleme für Geflüchtete in Deutschland, nicht nur für die Deutschen. Oder die Einwohner und Bewohnerinnen hier in Deutschland. Und wenn in einem Zimmer vier Leute zusammenleben, dann gibt es keine Privatsphäre. Und wenn Menschen zwangsgeoutet werden und von den anderen Menschen erwischt werden, zum Beispiel beim Dating-Apps oder beim Schreiben oder vielleicht sie hören oder gucken irgendwas, zum Beispiel wie heutzutage diese Germany's Drag Race, also was alles die Klischees sind, das dazu führen können, dass die Menschen LSBTI sind oder zu der Gruppe gehören, dann könnten Diskriminierung folgend aussehen. Verbale Gewalt, Beschimpfungen, Ansprüche, psychische Gewalt. Wir werden in deiner Heimat anderen Menschen davon erzählen, dass du schwul bist, oder die sagen nicht, dass du schwul bist, sondern sie sagen, dass du Schwuchtel bist. Sorry, dass ich das Wort hier so benenne, aber das sind alle dann Schimpfwörter. Dann gibt es auch Erpressung, sexuelle Erpressung. Das passiert auch. Wir hatten auch in ein paar Fällen erlebt, dass Menschen wurden auch vergewaltigt innerhalb Flüchtlingsunterkünften und dann in sehr, sehr schwierige Situationen, nicht nur Vergewaltigung, sondern auch körperliche Verletzungen, zum Beispiel mit Messer oder mit Stockchen oder Prügelei, einfach mit Faust und Backpfeifen. Also es gibt alles.
Und das ist dann eben auch das, womit sich das Projekt Queer Refugees dann auseinandersetzen muss. Also sowohl mit den strukturellen Hintergründen, in der Regel halt Hindernisse, irgendwelche Hemmnisse oder ne, Dinge, die so im Weg stehen, als auch mit den konkreten Schicksalen, mit den konkreten Lebensrealitäten der betroffenen Personen, die dann auf dieses Projekt auch zukommen. Weil sich eben in den eigentlichen, in den zugrunde liegenden Strukturen unzureichend damit beschäftigt wird. Genau, dazu Ina vielleicht nochmal.
Und wir haben innerhalb von nur 2,5 Monaten jetzt 25 Fälle von heftiger Gewalt erfasst, wo sich das Personal geweigert hat, Anzeigen aufzunehmen, wo Täter-Opfer-Umkehr betrieben wurde. Vergewaltigungsfall war auch mit drunter. Man hat lesbische oder Flinter-Personen mit Islamisten zusammen irgendwo in ein Haus rein verteilt, wo die permanent sexuell angemacht und belästigt werden und wahnsinnige Angst haben, und so weiter und so fort. Wir konnten die Menschen teilweise helfen. Wir haben die weitervermittelt. Wir haben die Gewaltschutzbeauftragten, mit denen wir sehr gut vernetzt sind. Übrigens eine Stelle, die es nächstes Jahr auch nicht mehr geben wird in der Form anscheinend. Und das ist absolut skandalös. Wir haben so viele Menschen, die quasi auf Halde viel länger als sie dürften in den Ankerzentren, in den großen Unterkünften unter schlimmsten Bedingungen mit genau den Menschen leben müssen, vor denen sie geflohen sind. Und naja, jeder, der ein bisschen sich mit Gewaltforschung befasst, weiß, dass die Ziffer der Fälle, die noch passieren an Gewalt, die werden nicht angezeigt aus Scham oder weil sie eben so Stellen wie uns nicht kennen oder weil die Menschen auch Misstrauen haben in den Behörden, ist um ein viel, vielfaches höher.
Ja, was ich daraus höre, ist, dass sich daraus ja dann auch irgendwie der Bedarf ergibt für ein Projekt wie Queer Refugees, oder?
Genau, also ich wollte von den beiden dann noch wissen, wie sie in ihrer Projektarbeit mit all diesen Hürden so umgehen und in welchem Umfang, also wie die Betroffenen eigentlich auf sie zukommen, so wie diese ganze, wie die das erleben, wie diese Situation dann sozusagen ist.
Ja, wir haben halt, wie gesagt, Tendenz steigen, so 6 bis 7 Geflüchtete pro Tag. Wir haben ja erst ab März wieder loslegen können und haben jetzt, glaube ich, schon in unserer Liste an die 800 oder noch mehr 900 Anfragen von Geflüchteten aus dem In- und Ausland. Darüber führen wir auch Statistik. Also der größte Teil ist gay und ist bereits im Inland hier. Und die haben natürlich unterschiedliche Probleme wie, ich sitze in der Abschiebehaft oder ich bekomme meinen Bescheid einfach nicht oder mein Freund ist immer noch in der Türkei, kann ich den heiraten oder ich habe Angst, könnt ihr mir nicht bei der Umverteilung helfen, woanders hin? Also sehr unterschiedlich, da machen wir eine Erstberatung, checken, wie dringend das ist und dann verweisen wir die weiter nach den Anlaufstellen. Wir haben so 60 in Deutschland, beide auch, die sind auch alle überlastet, allein Fliederlich in Nürnberg, die haben nur eine Viertelstelle, glaube ich, und haben einen riesen Bereich zu betreuen. Und es gibt halt auch wahnsinnige Lücken. Also da, es ist schon manchmal schwierig, die vernünftig weiter zu verweisen, die Menschen.
Es gibt also noch ganz schön viel nachzuholen und zu verbessern, wie so häufig.
Ja, das stimmt wohl, ja.
Entgegen der Ansicht vieler Politikerinnen wird es nach wie vor sehr viele Geflüchtete geben, vor allem auch sehr viele LSBTI-Geflüchtete. Und wir reden hier von ungefähr 5 bis 10% der Menschen, konservativ geschätzt, die man dieser Gruppe zurechnen könnte, weltweit, mal geoutet oder weniger geoutet. Dieses ganze Fachwissen sollte im Forschungsbereich weitergegeben werden. Wir bräuchten dringend eine Erhebung zu Gewalt in Unterkünften. Das wurde uns bisher leider gestrichen und verweigert. Das finden wir nicht gut.
Und dieses Thema ist natürlich auch allgemein in der Zivilgesellschaft noch zu wenig repräsentiert und findet einfach nicht genug statt. Abschließend dazu vielleicht nochmal Lilith.
Ich würde appellieren auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen eurer Podcast, dass sie sich damit befassen und sich damit auseinandersetzen, was ist Sexualität, was ist meine Sexualität, was ist meine geschlechtliche Identität. Erstmal fängt es von sich selbst an. Und es gibt unterschiedliche Leute auf der Welt. Und das ist bunt und vielfältig und es ist gut so.
Ja, danke schön auf jeden Fall nochmal auch an Lilith und Ina. Und ich finde, man sieht an dem, was sie berichten, dass die behördliche Seite noch nicht wirklich mit dem Thema fertig wird. Also egal, ob es um Asylpolitik oder Fragen der Unterbringung geht. Also man sieht das auch zum Beispiel daran, worüber wir vorhin auch gesprochen haben in der Recherche, dass erst letztes Jahr eine neue Dienstanweisung an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ausgesprochen wurde. Denn vorher wurde im Asylverfahren eine Verhaltensprognose erstellt, welches Verhalten bei einer Person nach einer potenziellen Rückkehr absehbar ist.
Also in das Land?
Genau, also wenn man quasi eine Person abschieben würde, was dann passieren würde, also wie sich einerseits die Person verhält und auch dann, wie die staatlichen und nicht staatlichen Akteure auf dieses Verhalten reagieren.
In welche Situation man die Person zurückschicken würde.
Genau. Ja. Das heißt, wenn eine Person zum Beispiel nicht geoutet war vor Ort in ihrem Heimatland, also nicht offen als queer identifizierbar oder irgendwie queer gelebt hat, dann wurden häufig Asylanträge nicht genehmigt, weil damit argumentiert wurde, dass ja keine Verfolgung besteht, wenn die Person nicht offen queer ist. Und dann eben zurückgeführt wurde mit der Begründung, solange sie nicht geoutet ist, erfolgt keine Verfolgung und deswegen ist es gerechtfertigt, dass die Person dann einfach nicht offen queer weiterleben könnte dort, ohne halt Gefahr zu erleben. Und gleichzeitig ist es ja auch so, eine homo- oder transfeindliche Gesellschaft an sich ist halt kein Grund für Asyl. Also es muss halt wirklich immer diese Verfolgung vorliegen. Mhm. Und das wurde letztes Jahr geändert, dass es eben diese Verhaltensprognose immerhin nicht gibt. Und da jetzt sozusagen geschaut wird, dass eben Personen auch offen queer leben müssen.
Das ist die Bedingung sozusagen dafür, dass sie das gefahrlos in ihren Heimatländern tun könnten. Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, dann dürfen sie nicht abgeschoben werden.
Ja. Und das ist halt erst seit einem Jahr die Dienstanweisung. Ne? Also wie viele Menschen halt wahrscheinlich jetzt auch schon zurückgeführt wurden, die genau das erlebt haben. Das zeigt halt, dass es so wenig Sensibilität auch gibt für unterschiedliche queere Identitäten und wie man sie ausleben kann und möchte auch überhaupt. Und das passiert einerseits auf dieser sehr gravierenden institutionellen Ebene, aber halt auch auf einer gesellschaftlichen Ebene hier in Deutschland auch.
Voll. Was ich aus diesem Gespräch mitgenommen habe, ist irgendwie dieses Zusammenspiel aus Hürden und Herausforderungen, den sich die betroffenen Personen irgendwie gegenübersehen. Also ich meine diese intersektionale Diskriminierung, wenn man das so sagen kann, weil ja sowohl queere Personen auch ohne Flucht- und Migrationsgeschichte, als auch Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte, die aber eben nicht queer sind oder sich nicht als queer identifizieren, auch die sind ja ohnehin schon weniger sichtbar als sozusagen die Mehrheitsgesellschaft. Und wenn man dann über LSBTIQ+-Geflüchtete spricht, die laufen ja dann Gefahr, sozusagen in beiden Communities übergangen oder ausgegrenzt oder sogar angefeindet zu werden. Also das ist wirklich was man sich mal vor Augen rufen sollte, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Ja.
Ja, ich finde auch, also ich finde es schön, dass es langsam immer mehr auch zu einer Sichtbarkeit von Menschen kommt, die zum Beispiel Migrations- und Fluchtgeschichte haben und queer sind und auch die Vielfalt in diesen Communities auch aufzuzeigen. Es gibt auch häufig auch noch ein sehr starres Bild davon, wie sieht eine queere Person aus, wie sieht eine migrantische Person aus, um halt das eben auch aufzubrechen. Und du hattest es am Anfang schon erwähnt, wir machen bei Cohero jetzt in Hamburg monatlich Lesungen mit migrantischen AutorInnen. Und vor ein paar Wochen hatten wir Elnaz Faderbach bei uns zu Gast. Und Elnaz ist Künstlerin, Dichterin und Aktivistin und identifiziert sich als non-binär, nutzt deswegen auch keine Pronomen. Und Elnaz Gedichtsammlung Nahwe geht es um Migration, die Verbundenheit zu ihrer Mutter und Großmutter, um queerer Liebe und den Iran. Und über all das haben wir gesprochen.
Musik.
Herzlich willkommen, Lenas. Schön, dass du bei uns bist und heute im Podcast von dir erzählst. Vielleicht magst du dich einmal vorstellen.
Ja, gerne. Danke nochmal, dass ich dabei sein kann und ich freue mich mega, dabei zu sein. Ich heiße Elnas und ich bin Autorin. Ich war früher Sozialarbeiterin. Ich bin aber auch Aktivistin und ich bin auch queer. Ja, ich mache so aktivistische politische Arbeit, aber ich schreibe ganz viel auch, so Poetry, und habe so ein Buch rausgebracht, genau, mein erstes Gedichtebuch. Und jetzt geht es in die zweite Auflage. Genau, das bin ich.
Ja, sehr schön. Wir haben uns ja kennengelernt, weil du bei uns zu Gast warst für eine Lesung aus deinem Buch Nahweh. Und wir werden vielleicht auch im Laufe des Gesprächs auch nochmal darauf zurückkommen. Aber vielleicht so zum Einstieg, magst du einmal erzählen, was denn Queerness für dich bedeutet? Du hast ja eben gerade auch schon gesagt, dass du dich als queer identifizierst. Was bedeutet das für dich?
Ja, voll. In erster Linie ist es ein politischer Ausdruck für mich, den ich so verwende, um auch politisch Sachen voranzubringen und Sachen zu deutlich zu machen und für politische Themen auch einzustehen. Deswegen nutze ich diesen Begriff Queerness, Queersein für mich. Ich bin auch geoutet, überall. Und was es so für mich bedeutet, ist nicht nur so, wen ich liebe oder wen ich begehre, sondern ich finde, Queerness ist auch so ein großer Begriff, wo ich so merke, eigentlich möchte ich alles in meinem Leben queeren. Also außerhalb dieser heteronormativen Idee, die uns von klein auf beigebracht wird, wie das Leben zu sein hat, Mutter, Vater, Kind, Haus bauen, arbeiten, Kapitalismus. Genau, und für mich ist Queerness genau das Gegenteil. Das, was ich fühle und das, was ich denke, wie ich leben möchte, auch leben kann. Und dass auch anderen Menschen erlaubt werden muss, so das Leben zu gestalten, wie er sie das möchte.
Und war das für dich ein Prozess, in dem du dich so damit auseinandergesetzt hast? Oder wie war das zum Beispiel beim Aufwachsen? Welche Rolle haben da so Verständnisse von Geschlecht, von Heteronormativität so gespielt für dich?
Natürlich bin ich auch in so einer krassen normativen Welt aufgewachsen. Und die Gesellschaft hat mich sehr stark versucht, in diese Bilder hineinzupressen. Und ich glaube, weil wir auch so krass gesilenced und so normiert werden, versuchen wir uns auch anzupassen und versuchen, Sachen auch krass zu verstecken. Und ich glaube, das hat ein ganzes Leben, also meine Kindheit, meine Jugend ganz krass geprägt, dass ich so versucht habe, mich eigentlich zu verstecken und so super schöne, wichtige Anteile in mir nicht zum Vorschein zu bringen, weil ich weiß noch, zum Beispiel als Kind, ich war so 11, 12, da wollte ich unbedingt kurze Haare und ich habe meine Mutter hat mir dann die Haare ganz kurz geschnitten und alle, also selbst meine Geschwister, also mein Bruder, selbst meine Siblings und meine Friends und so, Lehrer, egal, also alle haben mich krass gehänselt, ich sei doch kein Junge, warum habe ich eine Jungenfrisur? Also, und ich habe so voll oft so versucht zu experimentieren mit meiner Kleidung und ich wurde immer normiert, gehänselt durch die Gesellschaft, durch die Blicke im Außen, überall, ne? Du hast es halt überall, auch als Kind oder als Teenie, wenn du aufwachst. Also du hast es halt überall, dass du krass normiert wirst und versucht wirst, besonders als, ich glaube, mein biologisches Geschlecht ist weiblich und also mein eingetragenes Geschlecht ist auch weiblich. Und da wurde einfach viel versucht, mich darin auch reinzupressen, irgendwelchen Ideen von Weiblichkeit entsprechen zu müssen. Und eigentlich wollte ich das nie. Also bei Queerness geht es ja auch nicht nur um Kleidung und um Identität, sondern auch, wen du begehrst oder auch nicht begehrst. Und da, also so Homophobie ist ein krasses Stichwort, auch in der iranischen diasporischen Community oder in anderen Communities, wo ich auch unterwegs war, da passiert auf jeden Fall viel Gewalt.
Ja, und wie, weil du meintest, dass du dich am Anfang auch viel versteckt hast, wie hat sich das gewandelt? Weil inzwischen, wie du sagst, du bist überall geoutet und du äußerst dich ja auch zu diesen Themen, du schreibst auch zu diesen Themen. Wie hast du das geschafft, damit jetzt so offen umzugehen und auch dafür einzustehen?
Also bei mir war es auch ein langer Prozess. Also ich habe mich versteckt und ich hatte krasse Angst, auch Sorge, meine Communities oder den Zugang, also so zu meiner Biofamilie auch zu verlieren, ne? Wenn man sich outet, ist ja auch eine berechtigte Angst. Oder in der iranischen Diaspora so Zugänge, Menschen auch zu verlieren, sobald ich mich oute. Und deswegen, ich glaube, ich habe das lange versteckt und ich hatte eine sehr berechtigte Angst. Aber manchmal hat man auch eine Angst, wo keine Angst ist. Und dann outet man sich doch bei Menschen und dann merkt man, oh, die Person ist ganz cool damit. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich glaube, für mich war ein Schlüsselmoment, dass ich so angefangen habe, mich mehr und mehr zu politisieren. Und ich habe ja auch in Berlin gelebt und ich bin in ein Hausprojekt gezogen. Und das war eine Flinter-WG. Und ich hatte dann viele Friends, also Menschen kennengelernt, die offen queer gelebt haben und auch ganz unterschiedlich queer gelebt haben, auch BIPOCs. Und ich glaube, das mehr und mehr zu sehen in den verschiedenen Communities, das war für mich so ein Moment von, ah krass, das geht ja doch. Da gibt es auch Menschen, die schon geoutet sind, queer leben, schon sehr, sehr viele Jahre queer leben, auch iranische queere Menschen und POCs und muslimische Menschen, die queer leben.
Es gibt ja gesellschaftlich auch so sehr stark und auch sehr problematische, rassistische, auch queerfeindliche Strukturen logischerweise und dementsprechend auch Bilder davon, wie migrantische Personen Menschen sind, wie queere Menschen sind. Und immer häufiger wird ja jetzt auch so ein bisschen betont, dass es auch mehr so diese intersektionale Perspektive braucht. Und du sagst ja auch, dir hat das auch total geholfen, so diese Intersektion auch zu sehen. Hattest du denn solche Vorbilder oder Personen in deinem Leben, wo du vielleicht auch schon früher gedacht hattest, so, da erkenne ich irgendwas in mir selbst? Oder was wünschst du dir dahingehend vielleicht auch noch zukünftig?
Ich hatte auch so in diesen Hausprojekten in Berlin auch, natürlich erlebt man auch so Momente, wo weiße queere Menschen, die jetzt so versuchen wollen, nee, so und so soll Queerness sein und ihr BIPOX, ja, macht das falsch, ihr müsst das so machen wie wir weiße Menschen. Und also ich hatte viele Rassismuserfahrungen auch in dem Kontext mit POC zu sein, muslimisch zu sein und queer zu sein. Und aber natürlich, es gab auf jeden Fall Menschen, die mich inspiriert haben, wo ich gesehen habe, oh, das, so will ich auch leben. Die sind toll. Ich weiß auch, eine Person hattet ihr auch, glaube ich, eingeladen beim Cohero-Podcast, seine afghanische aktivistische Transfrau.
Ja, meinst du Najib Faizi?
Ja, genau. Okay. Auch solche Menschen einfach mitzubekommen. Es braucht migrantische Stimmen, die sich auch, die auch geoutet sind und in der Öffentlichkeit stehen und so Role Models sind, Schlüsselfiguren sind für jüngere Generationen, aber auch ältere Generationen. Ne? Es gibt auch ganz viele Menschen, die sich nicht outen, was auch voll in Ordnung ist.
In Bezug auf Menschen, die muslimisch sind und queer sind, das sind ja Menschen, die noch sehr unsichtbar irgendwie auch in der Gesellschaft sind. Wie erlebst du das? Hast du das Gefühl, es gibt inzwischen mehr Sensibilität und Wissen oder stehen wir da noch relativ am Anfang?
Ja, ich muss leider sagen, also dass ich schon finde, dass Deutschland sehr, sehr krass am Anfang steht, verglichen zu anderen europäischen Ländern. Und also meines Erachtens, also meine Erfahrung ist, dass ich immer wieder auch Toleranz bekomme in der Mehrheitsgesellschaft. Aber es ist immer noch sehr, sehr wenig. Also Ich habe ja auch eine Beziehung und wenn wir zusammen Hand in Hand draußen laufen, dann, also wir haben auch schon körperliche Gewaltsituationen gehabt, wo wir auch die Polizei verständigen mussten, was nicht immer mehr hilfreich ist, aber also wo wir auch uns körperlich wehren mussten. Also das ist Realität so von queeren Menschen, aber auch, ich glaube, bei so rassifizierten Menschen, also zum Thema Rassismus, kommt, glaube ich, bei queeren Menschen noch das Thema Rassismus hinzu. Das ist eine doppelte Marginalisierungserfahrung. Die ist nicht zu unterschätzen und sie ist real.
Ja. Vielleicht magst du ein bisschen was über dein Gedichtband noch erzählen, auch inwiefern du vielleicht auch diese Themen darin verarbeitest oder wie dir das Schreiben vielleicht auch hilft, um diese Themen zu artikulieren.
Also ich habe mit dem Schreiben sehr früh schon angefangen, aber früher dachte ich, ach, ich schreibe nur Tagebuch oder ich kritzel ein paar Worte auf Papier. Aber das war schon immer mein Medium, Gewalterfahrungen zu verarbeiten. Also mit dem Schreiben beschäftige ich mich ganz viel mit so Gewalterfahrungen, aber auch Gewalterfahrungen, die ich global mitbekomme, also sei es so Trans-Topics, sei es Femizide. Aber ich benutze auch Schreiben einfach nur für ja, kreative Prozesse, künstlerische Ausdruck. Also ich erlaube mir auch einfach, über schöne Dinge auch zu schreiben, über Liebe zu schreiben, über die Natur, über die Liebe zur Natur und zwischenmenschliche Liebe und Freundschaften, familiäre Zusammenhänge. Also ich erlaube mir natürlich auch, über schöne Themen zu schreiben, über nicht so belastende Themen zu schreiben und auch Freude zu empfinden für mich in meinem Schreiben, aber auch der Gedanke, wenn andere Menschen das lesen, dass es sie auch empowert, dass es ihnen ein gutes Gefühl gibt, aber dass es ihnen auch ein Gefühl vermittelt, dass sie auch richtig sind, so wie sie sind. Also auch zum Thema mentale Gesundheit. Diese Sachen thematisiere ich in meinem Buch, in meinen Gedichten generell auch, ja.
Schön. Ja, du hattest es vorhin schon gesagt, dass du auch Teil der iranischen Diaspora bist. Also du bist als Kind mit deiner Mutter und deinem Bruder, wenn ich mich richtig erinnere, nach Deutschland gekommen. Magst du darüber noch ein bisschen erzählen, wie diese Migrationserfahrung sich auf dich ausgewirkt hat und auch, wie du vielleicht auch heute so dich innerhalb der iranischen Community irgendwie verortest, ob das für dich vereinbar ist mit deiner queeren Identität, welche Erfahrungen du da gemacht hast?
Unsere Flucht ging auch mehrere Monate und die war auch sehr traumatisch. Super traumatisch. Jeder Person, der die eine Flucht erlebt, hat eine krasse traumatische Erfahrung. Zudem überhaupt zu migrieren und im Exil zu leben. Ich glaube, dass die wenigsten direkt eine Wohnung bekommen oder Möglichkeit zu arbeiten. Also wir waren mehrere Jahre im Lager und Lager bedeutet auch total fernab von jeglichen Infrastrukturen. Da ist auch eine Absicht dahinter. Und Lagererfahrung, also keine Person auf dieser Welt sollte Lagererfahrung machen. Ich habe so das Gefühl, in der Diaspora oder Menschen in der Diaspora, die erleben unglaubliche, krasseste traumatische Erlebnisse. Aber alle versuchen halt zu überleben. Und deswegen versuchen alle, dass diese Themen runterzudrücken und nicht darüber zu sprechen, was auch völlig in Ordnung ist. Ne? Das ist ein Survival-Modus, kennen wir alle. Aber ich habe halt irgendwann so realisiert, hey, no, ich will darüber reden. Und ich will auch, dass ich darüber rede und sich Strukturen auch vielleicht dadurch auch ein bisschen verändern können. Ich glaube, Queerness ist wie in jeden verschiedenen Gemeinschaften oder so strukturellen Communities. Ich glaube, da gibt es viele Ähnlichkeiten und viele Unterschiede. Also ich habe leider ja nicht so gute Erfahrungen gemacht, Aber das bedeutet nicht, dass es ein iranisches Problem ist, weißt du? Oder dass es ein Problem ist von rassifizierten Menschen. Das ist ein Problem in der kompletten Gesellschaft, auf der ganzen Welt. Überall auf der Welt gibt es Queerfeindlichkeit. Ich würde sagen, es gibt in der iranischen Diaspora auf jeden Fall auch mega viele coole queere Leute, die richtig coole Arbeit machen und mega empowernd sind für mich. Aber natürlich habe ich auch mega viel Transfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit, Homofeindlichkeit erlebt. Auch zu einem Grad, wo ich auf mein Wohl aufpassen musste und den Kontakt zu allen abgebrochen habe. Das sind so Themen, die sind traurig.
Ja, ja, auf jeden Fall. Danke auch, dass du das so teilst. Vielleicht ein bisschen abschließend auch so, was gibt dir Hoffnung, was erfüllt dich irgendwie mit Freude, mit Zuversicht, weiterhin für diese Themen dich einzusetzen, darüber zu sprechen? Was hilft dir?
Also ich finde so, Selfcare ist ein Muss, wenn nicht noch viel, wir müssen viel, viel mehr Selfcare machen, weil wir unglaublich krasse Sachen erleben und auch mitbekommen, global mitbekommen. Ich glaube, was mir Hoffnung gibt, ist, ich glaube, also ich bin ja auch voll der spirituelle Mensch und ich glaube auch, ich identifiziere mich auch als muslimisch. Ich finde, so mein Glaube und meine Spiritualität geben mir Hoffnung und erlauben mir zu sein. Und zu scheinen und aber auch so Friends von mir, die auch queer sind, die geben mir Hoffnung. Und aber auch wenn ich so andere politische Bewegungen mitbekomme, wo es so um Transsein, Queersein geht und so auch so generell so miteinander zu feiern. Wir feiern auch alle miteinander regelmäßig. Einfach so, sowas gibt mir auch mega Hoffnung und empowert mich.
Das klingt voll schön und ist vielleicht auch ein schöner Ausklang. Und deswegen danke ich dir auf jeden Fall sehr herzlich dafür, dass du dir Zeit genommen hast und darüber gesprochen hast.
Dankeschön. Ja, ey, vielen, vielen Dank, dass ich das auch durfte und vor allem für euer Podcast, weil ich finde, das ist ein ganz besonderer Podcast, den ich bis jetzt so nicht kennengelernt habe auf dem Podcast-Markt. Ich danke dir, ich danke euch für eure Arbeit.
Dankeschön.
Wir haben ja jetzt schon festgestellt, Sichtbarkeit ist total wichtig, auch um andere Menschen zu empowern. Und zweitens ist es wichtig, dass es einfach auch Anlaufstellen gibt, die Betroffene dann unterstützen, um sich sowohl persönlich als halt auch in diesen unglaublich aufwendigen bürokratischen Prozessen irgendwie zurechtzufinden. Eine solche Beratungsstelle haben auch wir jetzt in der Folge angesprochen und unsere Kollegin Valeria hat die für uns besucht.
Hallo Valeria, schön, dass du da bist.
Hallo Sarah.
Du hast dich ja mit Anlaufstellen für queere Geflüchtete beschäftigt. Mit wem hast du denn da konkret gesprochen?
Also diese Folge habe ich mit Han Karisi gesprochen. Han benutzt keine Pronomen und ist Vorstandsmitglied von MHC und arbeitet als Koordinator für Migration und Fluchtarbeit beim Magnus Hirschfeld Zentrum. Han kommt aus dem Irak und lebt seit 6 Jahren in Deutschland. Koordinierungsstelle zur Integration von LGBTIQ mit Migrations- und Fluchtgeschichte bietet Beratung und Unterstützung zu den Themen wie Probleme in den Unterkünften, Wohnungssuche, Diskriminierung oder Gewalterfahrung. Sie beantworten auch Fragen zum Asylverfahren und vermitteln auch an andere Unterstützungsangebote, wie zum Beispiel Anwältinnen und Ärztinnen.
Und was hat dir Han da so erzählt? Also was für Hindernisse und was für Hürden gibt es so in den Asylverfahren?
Also das sind einige auf jeden Fall. Und LGBTIQ-Menschen können in Deutschland wegen ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlicher Identität Asyl beantragen. Das ist schon mal klar. aber hierfür müssen sie beweisen, dass sie in ihren Herkunftsländern aufgrund dessen Verfolgung erleben. Und das, dann kommen halt diese großen Hürden, die bereits bei der Anhörung auftreten. Ist das zum Beispiel sehr intime Fragen gestellt werden über ihre Sexualität oder es werden auf besonders traumatisierende Erlebnisse eingegangen. Vor allem sind es die Beamten und Dolmetscherinnen, die nicht auf die Bedürfnisse und Erfahrungen von queeren Menschen geschult sind oder sensibilisiert sind. Han hat das selbst erlebt, als er seinen Antrag stellte und er schilderte, warum das problematisch sei und wie das MHC sich dafür einsetzt.
Nicht nur die erste Interview, leider die zweite auch, gibt es Anhörungen, gibt es viele problematische Fragen, zum Beispiel Fragen, wie kannst du das beweisen, du schwul bist? Oder wie kannst du beweisen, dass du nicht binär bist? Oder wie war deine erste sexuelle Kontakte? Oder. Und ich finde, es gibt Fragen, die haben gar keinen Einfluss, ob die haben keine Verbindung mit der Entscheidung von den Interviewer. Und es gibt auch Fragen, die sind eigentlich sehr problematisch, wie zum Beispiel, wenn du von einem muslimischen Land kommst und die Interviewer fragst, du bist Muslime, warum hast du zuerst einen Sex gemacht? Ist das nicht in deiner Religion verboten, zum Beispiel? Und das hat eigentlich mit die Education zu tun, weil viele von InterviewerInnen haben keine Ahnung, mit queeren Personen zu umgehen. Ab und zu, die Sprachmittler spielt auch eine große Rolle, weil viele Sprachmittler sind nicht mit sensibler Queersprache bekannt und deswegen es hat auch zum Beispiel, wenn die Worte schwul auf Arabisch übersetzt, du kannst auf zwei verschiedene Begriffe übersetzen. Einmal die nette Begriffe, die selber queere Personen das benutzen, und einmal in sehr schlechtem Niveau, die, wenn eine queere Person das hört. Und das war auch in meinem Case. Ich bin auch selber Flüchtlinge. Und in meinem Interview, der Interviewer hat die Worte wirklich sehr schlecht übersetzt und ich war schockiert. Ja, sorry, aber was meinst du damit? Das ist eine Beleidigung. Du sitzt da und du denkst, du bist in einem safer Raum, aber plötzlich kommt eine Frage, die wird dich schüchtern. Du kannst nicht mehr erzählen, du kannst nicht mehr über deine Probleme denken und überlegen, sondern du hast Angst, und du wirst nur die Minuten zählen, wann dieser Interviewer zu Ende kommt. In 2015, 16, es gab überhaupt keine Person, die Ahnung mit Queerness hatte. Und seit 2020 haben wir 2 bis 3 Personen. Und das würde ich sagen, es ist nicht genug. Und es ist nicht, was wir wollen und was wir fordern. Aber trotzdem, finde ich, ist es ein bisschen eine kleine Veränderung, die und die gibt mir Hoffnung. Wir fordern das. Wir fragen und wir haben auch mit viele verschiedene andere Organisationen und Vereinen wie Queer Refugee Support und Queer Sister und auf Artikel 21 eine Petition unterschrieben und wir haben gefragt, ob wir Erklärung und für die InterviewerInnen gibt oder Schulung über Queerness und wie, weil wenn wir auch Queerness sagen und queere Sachen, dann ist es auch ein bisschen, eine queere Person hat eine andere Mentalität als eine queere Person in Deutschland. Und deswegen, wir fordern das auch, Queerness im Gesicht von Middle East und Nordafrika oder in ganz andere Welt, mit verschiedenen Kulturen, weil wir wissen auch, Kultur hat auch hier einen großen Einfluss. es muss auch ein bisschen Verständnis für die Situation geben und auch Beratung vor dem Interview geben, weil viele Personen, geflüchtete Personen, wissen überhaupt nicht, dass in Deutschland oder in Hamburg Schutzbedarf, die queer zu sein, ist Schutzbedarf. Und kann man auch Asyl beantragen wegen seiner Sexualität oder Geschlechtsidentität?
Wie aus der Erzählung von Han deutlich wird, wie gut ausgebildet Beamtinnen und Dolmetscherinnen in diesen Themen ausgebildet werden, hat weitreichende Folgen für einen Asylantrag. Aus seiner persönlichen Erfahrung weiß Han, dass auch die Erstorientierung ein wichtiger Teil der Vorbereitung für so eine Anhörung ist. Es mangelt an Informationen für LGBTIQ-Geflüchtete und das beeinflusst, ob sie auf ihrem Recht auf Asyl bestehen. Hier spielen auch Aspekte wie Scham über die eigene Identität oder der Wunsch, nicht darüber zu sprechen, auch eine Rolle.
Ja, das knüpft ja auch ganz gut daran an, was wir auch in unserer Recherche herausgefunden haben. Und zwar eine Studie des Queer Muslim Asylum Projects aus dem Jahr 2020 fand heraus, dass in Deutschland die Ablehnungsrate vor allem bei lesbischen Frauen und weiblich gelesenen Personen äußerst hoch ist, weil sich eben gerade Frauen nicht häufig trauen würden, sich zu outen oder genau, da halt auch Vorbehalte haben, Ängste haben. Und laut der Untersuchung sind 95% aller lesbischen Asylsuchenden abgelehnt worden. Das ist ja eine immens hohe Zahl. Und auch die durchschnittliche Ablehnungsrate von queeren Personen liegt bei 50%. Und das liegt sicherlich auch daran, wie du eben gerade meintest, dass auch sehr wenig Wissen bei den Betroffenen da ist, inwiefern sie auch sich eigentlich auch outen müssen, um eben diesen Asylstatus auch gewährt zu bekommen und was sie in welcher Form irgendwie erzählen können. Und wenn es da so ein Stigma gibt, dann macht es natürlich deutlich schwerer.
Ja, und das ist nur, wenn man bedenkt, der Asylantrag und das Asylverfahren ist eigentlich der erste Teil, wo Menschen diese Hürden erleben. Danach kommen weitere Hürden, die sie überwinden müssen. Und zum Beispiel beim Thema Wohnen, es steht auch die Koordinierungsstelle der Menschen zur Seite. Weil, wie wir schon am Anfang gehört haben, haben Geflüchtete, die sich zu den LGBTIQ-Spektrum zuordnen, einen Anspruch auf besonderen Schutz, auch bei der Unterbringung. Und Han erzählt, dass dieser Schutz in Gemeinschaftsunterkünften nicht immer gewährleistet wird.
Die queere Personen leben Diskriminierung, Belästigung, manchmal auch Schläger, Gewalt und manchmal nicht nur von Mitbewohnern, sondern auch von der Security. Ich habe erlebt bei uns in die Beratungsstelle, wir haben Personen, die haben von der Security geschlagen geworden. Weil die sind feminin oder die sind Transpersonen. Und danach, die Personen haben bei Polizei Anzeige gegeben und das hat nicht viel gebracht, weil die Security meinte, nein, er hat etwas gegen die Gesetze gemacht und ich habe nur ihm geraten oder nicht geschlagen. Und dann leider, weil es gibt diese Feindlichkeiten im Kampe, denn die anderen Mitbewohner im Camp haben vor Security als Zeuge angesprungen und haben gesagt, ja, der Recht war mit Security und nicht mit die Transperson.
Das MHC bemüht sich, auch Alternativen zu den Unterkünften zu finden, doch das ist nicht immer leicht. Und es gibt nicht so viele Plätze, die auf die Schutzbedürfnisse von queere geflüchteten Menschen eingehen.
Zum Beispiel, wir versuchen mit Forderungen und Wohnungen, und die sind die vor Kampf und vor erster Aufnahme zuständig. Wir versuchen immer, diese Möglichkeit zu behalten, die queere Personen von Kampf nach anderen Kampen, die ein bisschen sicherer sind, oder die Person hat Bekannte in die andere Kampen transferieren. Das ist eine Möglichkeit. Die andere, wenn eine queere Person Asyl anerkannt, wir versuchen direkt Abrigo kontaktieren und mit Abrigo in Kontakt einsetzen, bis die Person seine eigene Wohnung hat. Wir haben auch Kontakte mit Saga. Manchmal, wir schreiben auch Saga und es ist nicht immer sicher, aber bekommen wir ab und zu Antworten. Ich sage keine Warnung, aber Antworten bekommen wir ab und zu. Das machen wir, aber ich finde, das ist die Mindesten, was wir machen momentan. Ich hoffe auch, Zukunft Stadt Hamburg kann mehr Schutzkampfe oder Kampf vor queere Personen zu vorbereiten und nicht nur ein Teil von einem großen Kampf zu queere Kampf machen, sondern eine eigene Kampf zu haben, weil momentan auch die Kampfe sind ein Teil von die normale Kampf. Es ist zum Beispiel das hier eine Kampf für alle Personen und ein Teil von diesem Kampf ist für queere Personen, aber die sind immer noch in die große Kampf. Wenn die draußen gehen, wenn die zur Party gehen, zum Beispiel, das ist sehr schwer für trans Personen, weil sie sich schmucken und nach Party gehen. Danach, wenn nach Kampf kommt, denn die müssen die anderen unterwegs sehen und die manchmal die werden belästigen oder auch bis Schlagen kommt. Ja, die sind, wenn sie im Raum sind, die sind sicher, weil die wohnen mit einer anderen queeren Person und sie haben eigene Schlüssel, aber draußen, die sind immer noch nicht sicher.
Ja, bietet dieses MHC denn für Betroffene auch die Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, sich auszutauschen oder sich irgendwie zu vernetzen?
Ja, auf jeden Fall. Weil letzten Endes versucht die Koordinierungsstelle, die Menschen, die neu in Hamburg ankommen und noch im Asylprozess sind, sie mit der Queer Community zu verbinden.
Ja, wir haben eine Gruppe, offene Gruppe, die heißt Mahdi One. Es ist auch ein Teil von unserem Projekt Koordination für Migration und Fluchtarbeit. Und wir treffen uns zweimal monatlich, erste und dritte Mittwoch. Und es ist offene Gruppe. Wir sitzen zusammen und wir reden über verschiedene Themen. Es gibt andere Gruppen in MHC. Jede ist herzlich willkommen, zum Beispiel Pink Panther oder auch die Gruppe unter 27 Jahre alt, Queere unter 27. Und ja, mit diesen Gruppen versucht MHC zu ermöglichen, queere Personen oder queere geflüchtete Personen die Raum und die Möglichkeit geben, mehr in die Gesellschaft integrieren, mit anderen geflüchteten Personen austauschen und über verschiedene Alltagsthemen reden. Wir haben auch eine Plattform und auf Instagram und wir versuchen auch durch diese Plattform auch geflüchtete Personen bei allen verschiedenen Queer-Themen zu aktuell, sie in aktueller Situation behalten und updaten. Zum Beispiel, wir posten auch, wo gibt es Party, wo gibt es Demos zum Beispiel. Und auch Stammtische, die queere Personen von gern dort gehen, geflüchtete Personen, die auch ihre Sprache zu verbessern, wirklich mit Empowerment zu tun. Und wir sind zum Beispiel alles MHC, wir möchten auch in Seite von allen queeren Geflüchteten sein und sie unterstützen und nicht allein lassen, weil die haben bereit, ihre Familie, ihr Land verlassen. Und hier sind wir, wir möchten auch hier nicht allein sein.
Danke, Valeria, schön, dass du da warst.
Danke, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
So, jetzt haben wir auch mal wieder geschafft, das Thema so ein bisschen aus unterschiedlichen Perspektiven hoffentlich auch näher zu bringen und auch gerade zu zeigen, dass es sehr viele Hürden noch gibt, also einmal institutionell, aber auch gesellschaftlich und dass dieser letzte Punkt, den Hahn auch sagt, ne, dass sich Menschen nicht alleine, also dass sie sich nicht alleine fühlen, ist, glaube ich, so wichtig.
Ja, das glaube ich auch. Also dieser Gedanke, dass man ohnehin sich schon in in einer Situation befindet, in ein neues Land kommt, irgendwie sich mit ganz, ganz vielen existenziellen Herausforderungen irgendwie konfrontiert sieht. Und dann sozusagen auch was wirklich das Allerinnerste, so die, sei es jetzt die geschlechtliche Identität oder so, das eigene Sexualempfinden oder so, sich auch darin sozusagen, dass man auch da so vorsichtig sein muss und das im Grunde gar nicht mehr wirklich persönlich, sondern so politisch wird, weil irgendwie darüber entschieden wird, darf diese Person hier bleiben, darf sie nicht hier bleiben, ist es schützenswert, ist es nicht schützenswert. Das ist schon ganz schön heftig und deswegen bin ich auch froh, dass wir diese ganzen Perspektiven sammeln konnten.
Ja, und daran schließen sich ja auch total viele Themen eigentlich an, die man noch so, über die man auch sprechen könnte oder was über die Betroffenen auch sprechen, was Dating anbelangt, was irgendwie Erfahrungen im Alltag anbelangt. Und wir verlinken euch gerne auch noch mal ein paar Artikel, die jetzt im Rahmen dieser Zufluchtproduktion auch entstanden sind, wo es auch noch mal dezidiert irgendwie um die Unterbringungssituation geht. Und ja, also ich glaube, da gibt es total viele Dinge, eben weil du meinst, weil das eben so auch so an die eigene Identität geht, dass es wichtig ist, da auch mehr Sichtbarkeit zu schaffen für und auch mehr Orte zu schaffen, an denen einfach Menschen auch zusammenkommen können und sich sicher fühlen, weil es an denen halt einfach noch stark mangelt.
Ja.
Hey, ich glaube, wir haben es dann eigentlich ganz gut geschafft mit dieser Folge und hoffen, dass ihr auch ein bisschen was mitnehmen konntet. Wir berichten mit Zuflucht ja multimedial und konstruktiv im Podcast, auf unserer Website und auch in unserem Newsletter, den ich anfangs schon erwähnt hatte, wo wir euch alle wichtigen Infos eben zusammenfassen. Also abonniert ihn gerne, gebt uns gern Feedback, Link in der Folgenbeschreibung, wie immer. Genau, da könnt ihr euch gerne anmelden, auch zu den anderen Cohero-Newslettern. Und falls ihr sonst Ideen habt, Lust habt, was für uns zu schreiben oder einen Audiobeitrag zu gestalten, dann meldet euch gerne. Wir möchten mehr mit Journalistinnen mit Migrationsgeschichte zusammenarbeiten, zahlen dafür auch Honorare. Also meldet euch sehr gerne, falls ihr Lust habt, mitzuwirken.
Falls ihr es noch nicht wusstet, wir bei Cohero sind gemeinnützig und finanzieren uns deshalb über Spenden. Also wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich sehr über eine kleine Spende. Es würde uns auch sehr helfen, wenn ihr uns eine Bewertung auf der Plattform hinterlasst, auf der ihr uns gerade hört. Und natürlich sind wir auch darüber hinaus für eure Anregungen oder euer Feedback sehr dankbar. Das ist uns wirklich wichtig. Falls ihr ein Thema habt, worüber wir mal berichten sollen, oder wenn ihr uns auch kritisieren wollt, immer gerne Lob oder auch irgendwas anderes, dann schreibt uns gerne. Ihr erreicht uns unter podcast@cohero-magazin.de oder auch bei Instagram.
An letzter Stelle bedanken wir uns herzlich bei unseren InterviewpartnerInnen wie immer. Danke, dass ihr alle eure Perspektive, Expertise und Erfahrungen mit uns geteilt habt. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, Jonas.
Ciao, Sarah.
Zuflucht ist ein Cohero-Podcast. Redaktion: Jonas Gräber, Natalia Grote, Anna Seifert, Sarah Zahir. Schnitt und Ton: Anne-Josephine Thiel. Sounddesign: Christian Petzold. Alle Infos findet ihr unter cohero-magazin.de. Zuflucht. Perspektiven zu Migration und Zusammenhalt.